Das Thema des heutigen Sonntags, der Perikopentext, der findet sich in Markus Kapitel 10, Verse, die die meisten von uns kennen. Und heute habt ihr die Möglichkeit zu prüfen, ob ihr auch den richtigen Schwerpunkt des Textes verstanden habt oder nicht. Und ihr könnt euch, wenn ich den Text gelesen habe, werde ich eine Minute schweigen. Und das gibt euch die Möglichkeit zu wissen, worüber gepredigt werden müsste. Ja? Ihr seid ja aufmerksame Predigthörer, viele Male gemacht. Ich lese den Text, dann schweige ich eine Minute. Ich bitte euch innerlich, eine Predigt zu entwickeln. Und dann könnt ihr gucken, ob ihr richtig lagt oder ob ihr da lagt, wo ich liege. Oder ob ihr denkt, nee, der hat was vergessen. Oder ob ihr denkt, ach stimmt, so habe ich es noch nicht gesehen. Die Gefahr des Reichtums steht in der Lutherbibel erklärt und geschrieben. Dieser Text, der auch in anderen Bibeln dann zu finden ist unter der Rubrik Der reiche Jüngling. Und als er sich auf den Weg machte, lief einer herbei, kniete vor ihm nieder und fragte ihn, guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Aber Jesus sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Du sollst niemanden berauben, ihre Vater und Mutter. Er aber sprach zu ihm, Meister, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf. Und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb. Und sprach zu ihm, eines fehlt dir. Gehe hin, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm und folge mir nach. Er aber wurde unmutig über das Wort und ging traurig davon, denn er hatte viele Güter. Da bin ich ja gespannt, ob Mirjam nachher eine Bekanntmachung darauf verweist, dass wir dringend angewiesen sind auf Sonderspenden für die Renovierung der Gemeinderäume. Scheinbar nicht. Ja, vielleicht hat Mirjam dann gedacht, dass wir noch 12 Puzzleteile haben, die hier fehlen. Also nur als eine kleine Erinnerung. Hier ist ein Puzzle, das seit Erntedank hier liegt und es fehlen 12 Teile. 12 Menschen haben ein solches Teil zu Hause. Und vielleicht überlegt ihr nochmal, ob ihr das zu Hause habt und ob ihr das mitbringen könnt, damit es wieder vollständig wird. So, das waren jetzt 2 Assoziationen. Nur 2, aber jetzt kommt die eigentliche Predigt. Wovon redet der Text und wovon redet er nicht? Er redet von einem Mann, der reich ist. Und noch dazu, doppeltes Glück, ein Jüngling. Ein junger Mann. Das heißt, ein reicher und ein junger Mann. In den besten Jahren, also der Ausdruck, der hier steht, heißt, der Mann dürfte in den 20ern gewesen sein. Voll im Saft seines Lebens. Ein dritter erfreulicher Punkt kommt hinzu. Das ist ein anständiger junger Mann. Der weiß, wie es sich lebt und hat scheinbar von Kindheit an alles richtig gemacht. Neid kommt in mir auf. Bei dem Gedanken, ob ich sagen könnte, aber Herr, ich habe von Jugend an alle diese Gebote befolgt. Da würde ich doch eher schamesrot zur Seite treten und es nicht mal wagen. Also ein reicher, vermögender, junger Mann, vermutlich sogar noch gut aussehend, der wirklich alles richtig gemacht hat, kommt zu Jesus. Und er sagt zu ihm, eine ganz freundliche Anrede, ne? Guter Meister. Das heißt, das ist ja eine sehr freundliche Anrede. Meister, das könnte ja auch so ein bisschen komisch klingen, aber er sagt, guter Meister. Er spricht ihm also ganz viel Positives zu, was er von diesem Jesus glaubt und erwartet. Naja, die Antwort von Jesus ist kommunikativ gesehen mittelprächtig. Ne? Das nennt sie mich gut. Gott allein ist gut. Ich bin der reiche Jüngling, versuche mich da mal reinzuversetzen. Das wäre, glaube ich, schon eine etwas komische Antwort. Das heißt, das ist die erste Verstörung, die Jesus setzt. Solche Sachen sind bei Jesus, wenn wir genau nachlesen, nie zufällig. Das nennt man Neudeutsch, wenn man sich mit Beratungsarbeit beschäftigt, nennt man das Perturbation, Verstörung. Das heißt, jemand wird bereits dadurch eingeladen, das ihm Wohlbekannte dadurch zu verlassen, dass er mit etwas konfrontiert wird, was er so nicht erwartet hätte. Und die erste Verstörung heißt, ich rede mal nicht so, wie ihr das sonst normalerweise macht untereinander, sondern ich zeige dir jetzt mal, dass das Erste, was du sagst, schon einlädt, einmal es nochmal von einer anderen Seite zu betrachten. Denn Jesus macht damit deutlich, es geht nicht um ihn. Es geht nicht darum, dass er ein guter Meister ist, sondern er macht beim ersten Satz bereits deutlich, wichtig ist die Perspektive, die über mich hinausragt. Und das ist Gott, denn der allein ist gut. Und dann, was kommt dann? Altes Testament. Es kommen Verse, die mit den Geboten zu tun haben. Hier bei Markus, es gibt den Text auch noch bei Matthäus und Lukas. Hier bei Markus gibt es keine Zwischenrede, sondern es kommt nur der Hinweis, du kennst doch die Gebote und wenn du das getan hast, dann bist du gut. Und nochmal der Hinweis, der reiche Jüngling sagt, dann habe ich getan. Und dann kommt etwas, das in dieser Art und Weise tatsächlich in keinem anderen Text so deutlich auftaucht. Dass nämlich Markus darauf hinweist, Jesus sah diesen reichen Jüngling an. Das heißt, der bekam einfach komplett seine Aufmerksamkeit. Er war mit seinen Sinnen ganz bei diesem Mann. Und das ist etwas, was in anderen Texten angedeutet ist, zum Teil auch beschrieben ist, aber so klar beschrieben ist das tatsächlich in dieser schönen Art und Weise eigentlich nur hier. Dass nämlich Jesus diesen reichen Jüngling sah und er sah ihn an. Und er war ganz und gar in Kontakt mit ihm. Und es wird noch schlimmer, dass Jesus nämlich, dass Markus nämlich sagt, und Jesus gewann ihn lieb. Das ist mit das Schönste, was man überhaupt sagen kann in einem solchen biblischen Text. Das heißt, dass Jesus nicht nur einen Menschen erlebt, der mit ihm Konversation betreibt oder in Kontakt kommt, sondern dass hier ein Mensch ist, von dem Jesus etwas in der Begegnung, in der direkten Zweierbegegnung erlebt, wo er deutlich auch signalisiert bei Markus, diesen Menschen, den habe ich lieb gewonnen. Der bedeutet mir etwas. Der ist mir wertvoll. Der ist nicht einfach nur ein Zuhörer. Das ist jemand, mit dem ich wirklich in Kontakt bin, und einen liebevollen Kontakt zu diesem Menschen aufgebaut habe. Und dann kommt der Satz. Dir fehlt nur eines. Geh hin und verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. Ende der Diskussion. Der Kontakt, der sich gerade anbahnt, die Beziehung, die von der Liebe Jesu geprägt ist, endet jäh. Yeah. Und es heißt dann, es ist in der Luther so wunderschön übersetzt, er wurde unmutig. Das muss man sich mal vorstellen, ein Begriff, den man sonst ja im normalen Sprachgebrauch nicht kennt. Ne? Ich glaube, ich bin jetzt unmutig geworden. Ich hatte mal Mut, aber den habe ich verloren. Der Mann hat ja den Mut gehabt, Jesus anzusprechen. Und er hat ihn gefragt, Meister, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Das heißt, er hatte den Mut, eine Frage zu stellen, weil er die Vermutung hatte, entweder fehlt mir noch was oder wenn es ganz gut läuft, habe ich schon alles. Aber dann kriege ich es bestätigt. Es verlässt ihn der Mut und er wird unmutig. Und der einzige Grund, weil Jesus das gesagt hat und er ging traurig davon, denn er hatte viele Güter. So, wenn man jetzt an der Stelle den Predigten folgt, die man zu diesem Text finden kann, ob in Büchern oder im Internet, dann wird man feststellen, dass die meisten Prediger tatsächlich dieses Stichwort bepredigen, dass ja es leichter ist, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in den Himmel kommt. Das drängt sich geradezu auf. Und man möchte doch wirklich meinen, wenn überhaupt etwas hier Thema ist, dann genau dieses Problem des Reichtums. Von Rabbi Moshe Loeb erzählt Martin Buber in einem seiner Bücher, Erzählungen der Chassidim, dass der gesagt hat, wie leicht ist es für einen armen Mann, sich auf Gott zu verlassen. Worauf sonst könnte er sich verlassen? Und wie schwer ist es für einen reichen Mann, sich auf Gott zu verlassen? Alle seine Güter rufen ihm zu, verlass dich auf mich. Vielleicht habe ich ja auch ein Problem. Vielleicht dürfte ich über den Text nicht predigen. Ich habe ein Haus gebaut. Und ich doch darf bekennen, ich denke regelmäßig über die Tilgung nach. Und ich rechne dann mal durch, und wie lange das dauert und was ich dafür tun muss. Und bis das vielleicht mal irgendwann abbezahlt ist und dann wirklich uns gehört, ist ja nur geliehen. Bin da so ganz materiell unterwegs. Bin ich damit schon gemeint? Eugen Drewermann schreibt dazu, Jesus erkennt, dass Geld die Macht besitzt, unsere wichtigsten Daseinsängste scheinbar zu beruhigen. Ängste, die nur wir Menschen haben und die uns deshalb immer wieder dazu zwingen, nach maßlosen und illusionären Antworten zu suchen. Und dann etwas weiter an diesem gleichen Buch, nämlich die Auslegung des Markus-Evangeliums, ein grandioses Buch von ihm. Da schreibt er weiter, die wesentlichste Armut, die unser Leben ausweist, ist die, dass wir dem Glauben, der Hoffnung und der Liebe zu wenig zutrauen und damit dem menschenfreundlichen Gott. So treffen wir täglich auf die reichen Leute, die im Vertrauen auf ihre Tüchtigkeit, ihre Vernunft, ihre Macht, ihren Einfluss zu wissen scheinen, wie das Leben auszusehen hat. Keiner Fehler sind sie sich bewusst und wenn sie etwas falsch gemacht haben, so wissen sie mit Bravour in der Öffentlichkeit, in der Politik, in der Verwaltung, überall die richtigen Erklärungen dafür zu finden. Da habe ich eine Spur. Das heißt, die Frage, wohin orientiere ich mich? Wohin geht mein Fokus? Wohin geht meine Achtsamkeit? Und was scheint mir Sicherheit zu geben? Glaube, Hoffnung, Liebe, diese Triade aus 1. Korinther 13, Vers 13, die klingt ja hier bei Drewermann auf und an. Und die Gefahr, dass wir im Vertrauen auf Macht, Einfluss, Vernunft und Tüchtigkeit und Geld unsere Akzente falsch setzen. Es gibt ja auch Menschen in der Kirchengeschichte, die dieser Text übrigens sehr bewegt hat. Der vermutlich bekannteste und bewegteste Zeuge, der diesen Text für sich als Herausforderung genommen hat, sein Leben komplett radikal zu ändern, ist Franz von Assisi. Der ist als reicher Jüngling, sein Vater hatte einen wunderbar florierenden Stoffladen, die schwammen im Geld. Und er muss ein ziemlicher Kotzbrocken gewesen sein, das sagt er auch selber von sich. Also Sex and Drugs and Rock'n'Roll, das hieß in der damaligen Zeit tatsächlich viel junge Frauen und viel mit Freunden trinken und immer wieder vor allem kriegerische Sachen erleben, denn damals kämpften die Städte gegen die Städte und im Kampf gegen Perugia war er regelmäßig in der ersten Reihe und er liebte dieses Leben. Aber er war nicht zufrieden. Und dann kam er eines Tages in eine Kirche, die auch heute noch zu finden ist, und hat dort dieses Wort gehört und radikal sein Leben geändert. Für diesen Franz von Assisi wurde dieses Wort aus Markus Kapitel 10, 17 bis 21, 22, wurde tatsächlich zu einer Transformation seines Lebens. Er war danach nicht mehr der gleiche. Und er ist dann zurückgegangen zu seinem Vater, hat ihm seine sämtlichen Klamotten dann auch nochmal vor die Füße geschmissen, als der sich ärgerte und ihn vom Gericht ziehen wollte und ist nackig aus dem Gerichtssaal gegangen und hat gesagt, das ist nicht mehr mein Vater. Ich habe einen anderen Vater und der ist im Himmel. Und hat es zeitlebens durchgezogen. Ist in die Armut gegangen und alle Franziskaner dieser Welt haben heute die gleiche braune Kutte und die gleichen Sandalen, wobei da variieren sich schon, wenn man genau hinguckt, aber offiziell sind es die gleichen. Und machen damit deutlich, dass sie ein Armutsgelübde haben, um eine andere Form von Reichtum empfangen zu können und auch wirklich dafür offen zu sein. Also von daher wird ja vielleicht doch deutlich, dass das Thema Reichtum etwas ganz Bedeutsames ist. Wobei die Frage ist, warum wir an dieser Stelle hier weiter predigen sollten. Und wer von uns ist denn bitte schön in dieser Gemeinde reich? Wir haben vor 15 Jahren ganz bewusst für reiche Leute gebetet, in der Hoffnung, dass sie in die Gemeinde kommen würden. Ich weiß nicht, warum Gott diese Gebete nicht beantwortet hat. Vielleicht war es ihm nicht so wichtig, wie es uns damals war. Denn uns war klar, wir haben eigentlich nicht genügend Geld, um unseren Gemeindehaushalt zu bestreiten. Vielleicht macht uns das ja achtsamer auf Gott. Ich erinnere mich da an Gemeindestunden, wo ich eher das Gegenteil empfand. Dass, wenn wir eben nicht genügend Geld haben, uns das ganz wuschig macht und ganz unruhig macht und dass wir Panik bekommen und dass nicht genügend Geld zu haben überhaupt nicht hilft, sich auf Gott zu konzentrieren. Soll heißen, es liegt kein Automatismus dem inne, dass in dem Augenblick, wo ich kein Reichtum habe oder wo ich Armut habe, dass ich deswegen offen bin für Gott. Das wäre fatal, das wäre ein Fehler. Es mag für manche Menschen hilfreich sein, aber das zentrale Anliegen dieses Textes ist nicht, die Armut als Ziel anzustreben, damit Gottes Reich größer werden kann in uns und in dieser Welt. Sondern es geht darum, dass etwas in uns so angerührt wird, dass es zu einer wirklichen Veränderung kommt. Wir hatten am letzten Montag ja den ersten Abend zu Gott 9.0. Der heizungsbedingt, hier ist nämlich nur dieser eine Heizkörper im Augenblick aktiv, vorne bei Martha und Maria stattfand. Und da war ein Satz einer Teilnehmerin, den ich sehr, sehr schön fand, weil er sehr schön auf den Punkt brachte, was dieses Thema, das wir mit Gott 9.0 haben, auch bedeutet und ausmacht. Sie zitierte nämlich den Philosophen Ken Wilber, der selber ganz stark auf dieser Idee dieses Modells auch arbeitet und darauf eine integrale Philosophie entwickelt hat. Und der nicht müde wird, deutlich zu machen, dass das zentrale Anliegen, das er hat, ist, dass Menschen verstehen, dass es nicht um eine Translation geht, sondern um eine Transformation geht. Wunderschön auf den Punkt gebracht. Das ist einer seiner schönsten Sätze. Weil das, was er da ausdrückt, ist ein zutiefst christlicher Gedanke. Und das, was er dort zum Ausdruck bringt, ist zutiefst das, was die Mitte dieses Textes ausmacht. Denn eine Translation ist eine Übersetzung. Aber bei der Übersetzung bleibe ich in dem gleichen Bereich, in dem ich schon bin. Es wird nur etwas anders ausgedrückt oder dargestellt. Das heißt, ich verändere mich ein bisschen in meinem Standpunkt. Aber ich bleibe im Prinzip im gleichen Level, im gleichen Energieniveau, im gleichen Sein meines Lebens. Und das ist genau die Gefahr des reichen Jünglings. Sein Leben, seine Ebene, auf der er sich verhält und auch lebt und in der er Dinge tut, die ist ganz klar abgegrenzt. Das ist der jüdische Kontext eines wirklich frommen jüdischen Menschen in einer lang gehegten Familientradition, die es zu Geld gebracht hat, aber gleichzeitig ihre Frömmigkeit bewahrt hat. Das ist das Setting, in dem Jesus diesen jungen Menschen begegnet. Und dieser junge Mensch möchte keine Transformation. Der möchte eine Translation. Übersetze mir mal, was in meinem Kontext es heißt, in das Reich der Himmel zu kommen. Aber er möchte eine Antwort haben, die im Prinzip aus dem jüdischen Kontext kommt. Die aus seinem Umfeld kommt, das er kennt. Wenn man so will, ist das jemand, der wagt zu sagen, ich glaube, ich mache das schon ziemlich richtig. Hier ist jemand, ich frage ihn mal, ob ich es wirklich richtig mache. Und Jesus muss ihm die Antwort geben, ja und nein. Und was Jesus von ihm will, wozu Jesus ihn einlädt, ist, dass er verstanden hat, das Einzige, was diesem Mann fehlt, ist eine Transformation, damit er wirklich ankommt, da wo er hin will. Und die Transformation heißt, dass ich nicht mehr der gleiche bin wie vorher. Die Transformation heißt, dass ich nicht mehr auf der gleichen Ebene rotiere wie vorher, sondern dass ich im wahrsten Sinne des Wortes einen Quantensprung erlebe. Das heißt, ich komme in ein anderes Niveau der Energie, ein anderes Niveau der Bewegung als vorher. Es ist wirklich eine Veränderung, die nicht mehr vom Gleichen ist oder Ähnliches vom Gleichen oder mehr vom Gleichen oder was auch immer, sondern es heißt, es wird wirklich etwas anderes. Und für diesen jungen Mann war, um das zu erleben, notwendig, dass er sich von seinen Reichtümern trennen musste. Denn die hielten ihn fest auf diesem Level, auf dem er war. Und das behinderte ihn. Das hatte Jesus gespürt, das hatte er verstanden. Und bietet ihm genau deswegen an, wenn du wirklich etwas erleben willst, was dein Leben transformiert, musst du, nur du, deinen Reichtum hinter dir lassen. Und du wirst freier sein als vorher. Und du wirst erleben, was du suchst. Das macht den Unterschied. Es gibt auch ganz viele Menschen, die kommen aus einem bestimmten Kontext in christliche Gemeinden und sie machen mehr von dem, was sie schon kennen. Sie suchen ihre Frömmigkeit, die passt zu dem, was sie ohnehin schon denken und leben. Erschreckend häufig. Die suchen auch dann im Kreise von verschiedenen Kirchen die verschiedenen Kirchen einmal ab und suchen dann die Kirche, die am allerbesten zu dem passt, was sie über das Leben und im Leben ohnehin schon denken. Ich suche meine Kirche, die zu mir passt. Ken Wilber würde ganz eindeutig sagen, das kann keine Transformation sein. Das ist eine Translation. Und das heißt, es verändert sich eigentlich nichts. Das ist zwar nett, das ist gesellig, das ist hübsch, aber es ist nicht das, was Jesus an Veränderungspotenzial Menschen anbietet. Denn da redet Jesus von nichts anderem als von Transformation. Das ist eine andere Qualität. Und das ist auch das, was ihn zeitlebens mit den Juden immer so auch in diesen Konflikt und diesen Ärger bringt. Weil die Juden genau diese Transformation nicht verstehen. Sie bleiben in ihrem Level und machen die Gebote, gucken sich die an und leben vernünftig und geben Almosen und beten vor den Menschen. Das ist keine Transformation. Das ist Religiosität, das ist nett, aber das ist nicht die Tiefenbotschaft, zu der Jesus Christus eingeladen hat. Das Wort, was im Neuen Testament zu finden ist für Bekehrung, ist ein Begriff, der genau auf diese Transformation hindeutet. Es ist das Wort Metanoia. Und Metanoia, das heißt wirklich eine Erneuerung, nicht etwas weiterführen, sondern eine komplette Erneuerung unseres Seins. Oder anders ausgedrückt, Metanoia stellt die Frage, ob wir unser Herz am richtigen Fleck haben. Es guckt noch einmal, wo bin ich zentriert? Und was ist die Mitte meines Lebens? Und diese Metanoia ist eine Transformation auf einer anderen Ebene, wo eine Idee kommt außerhalb meiner selbst, wo ich sagen müsste, also offen gesagt, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Und wer das erlebt, dass er merkt, dass er angeregt wird durch jemand anders außerhalb seines bisherigen Systems, der hat eine gute Chance, tatsächlich Transformation im Sinne Jesu zu erleben. Denn dafür brauche ich immer den außerhalb meiner selbst, der mir die Dinge sagt, auf die ich selber nie kommen würde. Denn ich sage mir mehr vom Gleichen, mehr von dem, was ich schon kenne. Etwas, was ich noch gar nicht kenne, kann ich mir selber nicht sagen, das muss ich von außen annehmen. Und deswegen war dieser Kontakt so wichtig, den Jesus hatte. In dieser Kontaktanbahnung, in diesem wirklich Wahrnehmen eines Menschen, in diesem ihm ein positives Feedback geben, dass er gemocht, dass er geliebt ist, war die Einladung, vertrau mir, auf meine Seite hinüberzukommen. Und der junge Mann hat gekniffen, hat sich nicht getraut. Er wurde unmutig und ging traurig seines Weges. Wenn wir überlegen, was bedeutet es, christliche Gemeinde im 21. Jahrhundert in Berlin Moabit zu sein, dann kann ich nur sagen, nichts anderes als Menschen Transformation anzubieten. Translation gibt es überall, das braucht die Gemeinde Jesu, braucht es nicht. Es ist hilfreich und nett, aber was Gemeinde Jesu Christi braucht, ist Transformation. Die Einladung, etwas wirklich Neues zu erleben. Und jetzt kommt die Schleife wieder zum Jugendhaus B8 und zu einem Sommercamp. Was diese 22 Kinder erlebt haben, das war keine Translation. Das war Transformation. Das war etwas ganz anderes als alles, was sie vorher kannten. Es gibt ein Milieu von Kindern und Jugendlichen in Berlin, Moabit, besonders in dieser Gegend, Huttenstraße, Berlichingstraße, da kennen die Kinder genau ihr Umfeld und sie wissen genau, womit sie rechnen müssen. Sie wissen genau die Spielregeln, sie wissen genau, wie die Dinge funktionieren. Und sie wissen häufig leider viel zu genau, wie ihr Leben sich weiterentwickeln wird und was aus ihnen mal wird oder nicht. Diese Woche, die sie dort erlebt haben, war eine von verschiedenen Transformationsmöglichkeiten, die ihnen angeboten wurde in diesem Jugendhaus B8. Etwas völlig Neues, anderes zu erleben. Da kommen Menschen aus den USA hierher und würdigen diese Jugendlichen mit einer gesamten Woche Urlaub, dem Flug und den Kosten für Unterkunft und Verpflegung, die sie auf sich nehmen, um mit diesen Kindern in Kontakt zu kommen. Und da habe ich genau wieder das, was auch bei Jesus so schön beschrieben ist. Kontakt, Wahrnehmung, wertschätzende Wahrnehmung. Ihr seid mir so viel wert, ich habe über $1000 bezahlt, um hierher zu kommen, um mit euch zusammen zu sein. Das ist das Angebot für Transformation. Und einige dieser Kinder werden das ihr Lebtag nicht vergessen. Die werden später noch als erwachsene Menschen davon erzählen. Und ich würde mich nicht wundern, dass es vielleicht zu weiteren Kontakten kommt, noch weitere Besuchergruppen kommen oder gar unsere Kinder aus Moabit, unsere arabischen Kinder und Jugendlichen in die USA fliegen. Und dort auch wiederum eine Transformation erleben würden. Das ist so anders. Das hilft, über das eigene Sein nachzudenken. Und damit würde ich gern diese Predigt auch schließen wollen. Mit diesem Hinweis, dass ich nicht glaube, es geht allein ums Geld. Auch wenn Geld eine große Bedrohung ist für Menschen, dass sie dort so viel Sicherheit sehen, dass sie davon nicht mehr lassen können und das Angebot der Transformation sein lassen, wie der reiche Jüngling es getan hat. Die Frage ist vielmehr, bin ich bereit, mich so auf Jesus einzulassen, dass ich wirklich wahrnehme und spüre, dass ich in Kontakt mit ihm bin? Dass ich wirklich spüre und wahrnehme, dass er liebende Gedanken über mein Leben hat? Und dass diese liebenden Gedanken und Gefühle, die ich von ihm wahrnehmen kann, hier, jetzt und heute dazu tragfähig sind, um mich einzulassen auf eine tiefe Veränderung im tiefsten meines Seins. Um nicht weniger geht es in der Verkündigung des Evangeliums Jesu Christi.